SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. Ein Haus zu bauen ist der große Traum vieler Menschen, vor allem von Familien. Aber das könnte in näherer Zukunft erstmal schwieriger werden, denn die Bauzinsen steigen stark an. Wir sprechen in etwa 5 Minuten darüber, was zu beachten ist und wer davon auch profitieren könnte. Vorher aber das Wichtigste vom Abend und aus der Nacht. Der für gestern Abend angesetzte Abschiebeflug von Großbritannien nach Ruanda ist nicht gestartet. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist eingeschritten und hat den Abflug verhindert. Imke Köhler berichtet aus London.
Auch wenn die erste Maschine gestern Abend nicht gestartet ist, die britische Regierung will an den geplanten Abschiebungen nach Ruanda festhalten. Es sei erstaunlich, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte interveniert habe, schrieb Innenministerin Priti Patel gestern Abend in einer Mitteilung und verwies darauf, dass die Regierung mit ihren Plänen in britischen Gerichten wiederholt Erfolg gehabt habe. Man werde sich nicht abschrecken lassen, machte Patel deutlich. Die Vorbereitungen für den nächsten Abschiebeflug würden nun beginnen. Zuvor war im Zuge eines tagelangen juristischen Tauziehens die Zahl der Flüchtlinge, die die britische Regierung hätte ausfliegen können, immer kleiner geworden. Zuletzt lag sie nur noch im einstelligen Bereich. Stundenlang sah es so aus, als würden 6 Flüchtlinge abgeschoben werden. 2 irakische Kurden, 2 Iraner, 1 Albaner und 1 Vietnamese. Sie alle hätten sich nach dem Flug im 6500 Kilometer entfernten Ruanda wiedergefunden. In konservativen Kreisen findet diese Politik großen Rückhalt. Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge befürworten 74% der Tory-Wähler die Abschiebungen nach Ruanda.
Imke Köhler aus London. Gestern Abend ist der Knoten dann offenbar endlich geplatzt bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mit 5:2 gewinnt das Team gegen Europameister Italien und feiert damit den ersten Sieg in der Nations League. Endlich wurde also auch mal wieder ein ganz großer Gegner im Fußball geschlagen. Wir haben unsere Reporterin Martina Knief gefragt, welche Bedeutung dieser Erfolg für die Mannschaft hat.
Eine ganz große. Schließlich waren die Spiele zuletzt nicht gut und die Ergebnisse waren es auch nicht. Gestern jedoch stimmte vieles im deutschen Spiel. Joshua Kimmich erzielte die frühe Führung und Ilkay Gündoğan traf noch vor der Pause per Foul-Elfmeter zum 2:0. Thomas Müller und endlich auch wieder Timo Werner, der Doppeltraf, erhöhten auf 5:0. In der Schlussphase dann stand die Defensive nicht mehr ganz so sicher. Wilfried Gnonto und Alessandro Bastoni trafen noch für Italien. Damit verabschiedet sich die DFB-Auswahl aber mit einem Sieg in die Sommerpause und hat endlich mal wieder einen Großen geschlagen.
Ja, auch Bundestrainer Hansi Flick war nach dem Spiel hörbar erleichtert.
Da muss ich einfach auch der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Ja, einfach für die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt hat. Sie hat alles, was wir uns vorgenommen haben, letztendlich dann auch so umgesetzt. Und ich glaube, der Sieg war auch mehr als verdient und deswegen können wir mit einem guten Gefühl einfach jetzt in die Pause gehen und es war dann ein guter Abschluss, denke für uns alle und wir werden natürlich die Spiele, alle Spiele nochmal analysieren und dann, so wie habe ich es so angekündigt, im September dann die eine oder andere Stellschraube vielleicht noch ein bisschen dran drehen und trotzdem einfach mit dem Gefühl, mit dem super Gefühl, gehen wir jetzt in den Urlaub.
Von einem geplatzten Knoten kann man auch beim Bundeskanzler vielleicht sprechen. Scholz reist höchstwahrscheinlich am Donnerstag zusammen mit seinem italienischen Amtskollegen Draghi und Frankreichs Präsident Macron nach Kiew. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hat gestern bei Markus Lanz nochmal bekräftigt, wie wichtig diese Reise sei.
Auch in der Kriegssituation, die wir jetzt sehen, dieser Krieg auf ein demokratisches Land mitten in Europa, da braucht man keine Verstimmungen und deswegen ist es gut, dass man miteinander im Austausch ist. Und wir sehen ja auch, dass Olaf Scholz auch jetzt das Thema zur Chefsache gemacht hat, hier auch die Solidarität noch mal zu zeigen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass er auch hinfährt. Wir sehen auch die Situation im Donbass, dass die Ukraine doch auch unter Druck steht und dass sie jetzt jede Unterstützung braucht. Und deswegen auch diese geeinte Reise, die angedacht ist, ja von 3 europäischen Führern, ist da schon ein gutes Zeichen.
Die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP. Wenn wir schon bei geplatzten Knoten sind, dann reden wir doch gleich weiter über den Vorschlag des Bundespräsidenten, wieder ein verpflichtendes Jahr bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich einzuführen. Da wird seit Tagen wild diskutiert darüber. Jetzt hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen einen weiteren Lösungsansatz vorgeschlagen.
Was ich richtig fände, wäre, dass es ein Recht auf ein Freiwilligenjahr gibt. Wir würden das auch sehr, sehr gerne ausweiten. Im Moment ist es ja so, dass es zwar Plätze gibt, aber die finanzielle Ausstattung nicht besonders gut ist. Dass es mehr Menschen gibt, die ein freiwilliges soziales Jahr oder ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst in Anspruch nehmen wollen, als es derzeit Plätze gibt. Ich finde, das wäre jetzt die richtige und angebrachte Debatte. Wie können wir es herstellen, dass all die jungen Leute, die sich einbringen wollen, die ein soziales Jahr machen wollen, die ein ökologisches Jahr machen wollen, das auch wirklich machen können. Und da muss man, wenn man ganz ehrlich ist, schon sagen, das ist jetzt größtenteils doch eher eine Veranstaltung für Kinder von Akademikereltern. Und das wäre der wichtige erste Schritt, es für alle entsprechend möglich zu machen.
Bundesfamilienministerin Paus war das. Bleiben wir bei Lösungsansätzen oder besser bei konkreten Lösungen. Wenn etwas nicht wirklich gut funktioniert und auch nach mehrfachen Update-Versuchen nicht besser wird, dann sollte man es vielleicht einfach abschalten. So wie den Microsoft Internet Explorer. Der wird heute nach 27 Jahren eingestellt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es wieder viel Sonne in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Allgäu wird es bis zum Mittag immer schwüler. Da bilden sich auch immer mehr Wolken und es kann örtlich mal nass werden. Insgesamt wird es aber sehr warm bei 25 Grad in Prüm und bis zu 32 Grad in Breisach am Rhein. Bis zum Ende der Woche bleibt es trocken und warm mit viel Sonne und nur ein paar wenigen Wolken. Aber es wird auch immer schwüler.
SWR aktuell. Service.
Von der Inflation sind natürlich auch die Häuslebauer und Bauerinnen betroffen. Die haben es gerade nicht wirklich leicht, denn abgesehen davon, dass es wenige passende Objekte oder Bauplätze gibt, sind die Zeiten historischer Niedrigzinsen für Hauskäufer ziemlich vorbei. Im Dezember 2021 lag der Mittelwert für Hypothekenzinsen noch bei 0,9%. Jetzt steht er mittlerweile bei fast 3%. Darüber habe ich gesprochen mit Saidi Solilato, YouTuber beim Geldratgeber Finanztipp. Der Mittelwert für Bauzinsen hat sich innerhalb eines halben Jahres mehr als verdreifacht. Gab es so einen rasanten Anstieg schon irgendwann mal?
Einen Anstieg um so rund 2 Prozentpunkte am Bauzinsenmarkt, den gab es schon mal, sagen wir mal so Ende der 80er Jahre oder auch Ende der 90er Jahre. Da sind wir zum Beispiel von 4,5 auf 6,5% innerhalb relativ kurzer Zeit gegangen. Aber eine Verdreifachung, das ist natürlich ein Resultat des niedrigen Niveaus, auf dem wir waren, ne? Von 1 auf 3%, das dürfte schon ein historisches Ausmaß sein.
Warum sind die Bauzinsen denn überhaupt so schnell, so stark jetzt nach oben gestiegen?
Ja, letztendlich haben die Banken da schon ziemlich früh die erwarteten Zinsanstiege, also die Leitzinserhöhungen der Zentralbanken, insbesondere der Europäischen Zentralbank, die jetzt endlich ja, muss man fast schon sagen, ansteht, ziemlich früh vorweggenommen und sichern sich damit langfristig sozusagen gegen höhere Zinsen ab. Denn so eine Bank vergibt ja für ein Immobiliendarlehen einen Kredit über 10, 15 oder sogar noch mehr Jahre und will sich natürlich absichern, da nicht auf sehr lange Zeit einen zu niedrigen Zins zu garantieren.
Bedeutet das denn auch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel 400.000 Euro Kredit holen wollen würde, dass ich mir jetzt letzten Endes durch die gestiegenen Bauzinsen nur noch einen sehr viel niedrigeren Kredit leisten kann?
Ja, wenn ich davon ausgehe, dass also nur eine bestimmte Rate geht aufgrund des verfügbaren Budgets, dann ist das so, wenn ich das jetzt mal ausrechne, sagen wir mal, man kann sich eine Rate von 1.500 Euro im Monat leisten und möchte damit in 25 Jahren fertig sein, den Kredit abzuzahlen, dann wären da eben bisher so vielleicht bei rund 1,2% Zinsen 400.000 Euro drin gewesen. Jetzt, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich rund 3% zahlen muss, dann sind es nur noch gute 300.000. Das macht natürlich schon einen gewaltigen Unterschied für die Immobilie, die ich dann im Auge haben kann.
Sollten die Bauzinsen jetzt noch weiter ansteigen, lohnt sich dann ein Immobilienkauf überhaupt noch oder ist es dann eigentlich letztlich billiger zu mieten?
Wenn ich vernünftig zu einem niedrigen Preis miete, dann kann das eine sehr gute Option sein. Wichtig ist halt, dass das Kapital, das ich sonst in die Immobilie anlegen würde, ich anderweitig insbesondere am Aktienmarkt über ETFs gut investiere, um für meine Altersvorsorge da was zu machen.
Wenn ich jetzt einen laufenden Kredit habe, ändert sich denn für mich überhaupt irgendwas oder kann ich mich eigentlich freuen, weil ich die niedrigen Zinsen von vor ein paar Jahren noch abgestaubt habe?
Naja, solange die Restlaufzeit meines Kredits noch relativ lang ist, kann ich mich tatsächlich freuen, dann hat man wirklich alles richtig gemacht. Aber wenn sich der laufende Kredit schon so langsam dem Ende nähert, dann sollte man definitiv aktiv werden, denn da kann man sich natürlich fragen, ob es nicht jetzt sinnvoll ist, zumindest dieses Zinsniveau, das wir jetzt haben, einzulocken, zum Beispiel mittels eines Forward-Darlehens. Das kann man so 1 bis 3 Jahre vor Ende der Zinsbindungsfrist abschließen und ist dann praktisch eine Absicherung gegen weiter steigende Zinsen. Auf jeden Fall sollte ich mir Gedanken machen, wie das jetzt, wenn mein Kreditvertrag ausläuft, wie das weitergeht bei mir.
Wie könnte es denn weitergehen?
Wichtiger denn je ist da auf jeden Fall vergleichen. Also gerne sich ein Angebot von der jeweiligen Hausbank holen, aber dann über einen der großen Kreditvermittler, Online-Vermittler, die innerhalb der Datenbank mehrere hundert Banken in aller Regel im Angebot haben, ordentlich zu vergleichen. Entsprechende Angebote haben wir auch bei Finanztipp, dort mal zu schauen, welche Kreditvermittler wir dort empfehlen.
Weil ich kann theoretisch nach der regulären Laufzeit einfach die Bank wechseln und den Kredit dann da abzahlen?
Richtig, jeder Kredit kann sowieso nach 10 Jahren immer gekündigt werden. Das ist jetzt in diesem Fall im Moment wahrscheinlich für die wenigsten Leute attraktiv, die eine längere fristige Baufinanzierung bereits abgeschlossen haben. Aber nach 10 oder 15 Jahren oder wie auch lange meine Zinsbindungsfrist, kann ich problemlos die Bank wechseln und das sollte ich gegebenenfalls auch tun. Denn schon 0,1, 0,2 Prozentpunkte Unterschied, das kann mehrere tausend Euro an Zinsen auf die lange Frist ausmachen.
Der YouTuber Saidi Solilatu vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Der nächste Parteitag der CDU ist zwar erst im September, aber heute beginnt die Parteispitze schon mit den Vorbereitungen, weil es vermutlich eine Menge Zeit kosten wird, um ein drängendes Problem zu lösen. Die CDU hat zu wenige Frauen. Parteichef Friedrich Merz sitzt dabei ziemlich in der Zwickmühle bei der Lösungssuche. Sabine Henkel berichtet aus Berlin.
In der CDU ist nur jedes vierte Mitglied eine Frau. Zu wenig. Darüber ist man sich in der Partei weitgehend einig. Nur wie das Problem behoben werden soll, darüber wird kontrovers diskutiert. Im Mittelpunkt steht der Vorschlag, eine Frauenquote einzuführen. Der Parteivorsitzende Friedrich Merz hat das bislang abgelehnt und als Notlösung betrachtet. CDU-Generalsekretär Mario Chaya deutete aber an, dass sich Merz inzwischen für die Quote aussprechen könnte, da bisher niemand eine bessere Lösung präsentiert habe. Heute soll der CDU-Vorstand darüber beraten, im September dann der Parteitag über die Quote abstimmen. Die Mittelstandsvereinigung der CDU ist gegen die Quote und strebt ein anderes Verfahren an. Sie will die Basis der Partei abstimmen lassen.
Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesbauministerin Geiwitz haben zusammen ein sogenanntes Wind-an-Land-Gesetz erarbeitet. Heute stellen sie es im Kabinett vor. Im Wesentlichen wollen sie erreichen, dass 2% der Landfläche für Windenergieanlagen reserviert werden. Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Vormittag sein Urteil zu Äußerungen der früheren Bundeskanzlerin Merkel. Es geht um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen im Februar 2020. Da war der FDP-Politiker Kemmerich mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Merkel nannte den Vorgang damals unverzeihlich. Die AfD sah darin einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht und klagte. Und Bundesinnenministerin Faeser stellt heute auch noch den neuen Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz vor.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wenn der neue Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heute seinen Job antritt, werden wohl gerade im Westen und Südwesten Deutschlands viele aufhorchen. Denn als die Flutkatastrophe vor knapp einem Jahr im Juli 2021 über diesen Teil des Landes hereinbrach, wurde erst klar, was alles im Argen liegt bei dem Thema. Gedanken dazu von unserem Berlin-Korrespondenten Alfred Schmidt.
Deutschland ist kein Märchenland. Das müssen sich alle klar machen, die gedacht haben, Katastrophen wie Hochwasser, Tornados oder andere schlimme Dinge kämen irgendwie so selten vor, dass man gar keine Vorbereitung mehr dafür braucht. War es wirklich klug, die Alarmsirenen von den Dächern abzumontieren? Und warum haben wir nicht längst gute Apps, die uns vor Katastrophenwetter warnen, und zwar richtig schnell und gut? Heute will Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Berlin präsentieren, dass sie aus dem Hochwasser vom vergangenen Sommer gelernt hat. Mit neuem Spitzenpersonal will sie den Zivilschutz stärken. Der Mann der Stunde ist Ralf Tiesler, neuer Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Heute ist sein erster Arbeitstag und auf ihn wartet eine Menge Ärger. So gibt es bundesweit gerade mal noch 599 Bunker oder öffentliche Schutzräume. Da würden im Ernstfall nur 500.000 Leute reinpassen. Das ist nicht gerade viel, das soll sich mit viel Geld bald ändern. Auch für den Wiederaufbau von Sirenen und Warn-Apps für Handys sollen Millionen ausgegeben werden. Naturkatastrophen und Krieg haben auch hier für eine Zeitenwende gesorgt. Aber es sind eben Millionen und nicht Milliarden. Mal schauen, ob nach den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auch noch Geld da ist, die Zivilbevölkerung besser zu schützen als jetzt.
Die Meinung von Alfred Schmidt aus dem Hauptstadtstudio in Berlin.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.